BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg im Studio Franken. Herzlich willkommen. Lassen Sie uns noch ein bisschen Feiertagslaune und den sonnigen Halbtag etwas genießen, hineinziehen in diese restliche Woche, bevor dann Regen, Kälte und Gewitter offensichtlich die Regie in Bayern wieder übernehmen. Ja, und was für das Wetter gilt, gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Es hätte alles so schön sein können. Ein Mann und eine Frau im Paradies, keine anderen Menschen, auf die der Partner hätte eifersüchtig werden können, keine Arbeit, die einem die Zeit für die Liebe raubt, weitestgehend auch keine Geldprobleme. Aber was wäre eine gute Geschichte, wenn es da nicht doch ein Problem gäbe? Im Falle von Adam und Eva ist ja der Baum der Erkenntnis, von dem sie nicht naschen durften, das einzige Hindernis für ewiges Glück. Und genau darüber sind sie dann doch gestolpert. Es geschieht, was geschehen muss, und Eva nimmt von der Frucht und isst und gibt ihr Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß, so heißt es in der Bibel zumindest, das Ende ihres Lebens im Paradies und der Beginn vieler Sorgen und Nöte. Und gleichzeitig eine der ersten und eigentlich besten Love Stories mit etwas Tragik beigemischt, so wie es sein soll und in der Realität auch immer ein Wengerler so ist. Fortan müssen sich alle Liebespaare mit Hindernissen rumschlagen im Leben. Sie begehen unnötige Fehler, stolpern blind in Fallen, die der Leser manches Mal schon lange vor ihnen erahnt. Und es scheint zu den Grunderfahrungen der Liebesgeschichten zu gehören, dass sie nicht sein dürfen. Manchmal zumindest, alles andere ist quasi zu trivial. Das wussten auch schon die alten Griechen und auch die Römer und die dank einer reichhaltigen Anzahl an Liebesboten eigentlich über glücklichere Lieben hätten schreiben können. Zum Wonnemonat Mai passt aber die Liebe in Bayern und die Liebe in Franken und da sind Amors Pfeile besonders treffsicher, ganz offensichtlich, und schreibende Menschen haben wir heute auch zu Gast. Die Autoren Michael Knies und Johannes Wilkens sind heute bei mir zu Gast und stellen ihr Buch Love Stories in Franken vor. Habe die Ehre auf BR Heimat. 9:09 ist es und es geht heute um die Liebe, die in aller Munde ist. Jeder wünscht sie sich, aber wenige finden sie. Mancher ist sogar daran verzweifelt. Dabei könnte doch alles so schön sein mit der Liebe fürs Leben. Hauptsache glücklich verliebt, Händchen halten, so richtig romantisch mit den berühmten Schmetterlingen im Bauch. Doch ist das eine Liebe, die wirklich trägt, die durch dick und dünn geht, weiß man vorher nie so wirklich genau. Jede Liebe lebt aber zumindest von Kommunikation, gerade auch wenn es schwierig wird. Gerade in solchen schlechten Zeiten der geistlichen Trockenheit und der Entfremdung zeigt sich, ob meine Liebe und Freundschaft wirklich wahr und ernst ist. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung mit der Liebe. Liebe strebt immer nach Einheit. Sie möchte mit dem Gegenüber mitfühlen, mitleiden, mitdenken, mithandeln. Wir kennen es auch wieder aus der Bibel. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem Stand. Naja, theoretisch zumindest. Wenn diese Liebe mehr ist als jene verführerische Liebesromantik, dann ist auch eine Liebe fürs Leben durchaus realistisch. Das ist also das passende Thema zum Auftakt des Wonnemonats Mai, den wir begehen. Gestern war ja Feiertag. In Franken zumindest wird sich verliebt, verlobt und verheiratet. Was das Zeug hält, das mag zwar vielerorts zutreffen, aber in Franken tatsächlich, so scheint's, sitzen Amors Pfeile besonders locker. Und weil der Mai alles neu macht, gibt es auch ganz aktuell ein Buch zu dem Thema. Von bedeutenden Romanzen aus rund 2000 Jahren Geschichte erzählen Johannes Wilkes und Michael Knies in ihrem neuen Buch Love Stories in Franken. Und ich bin natürlich begierig zu erfahren, warum gerade Franken der richtige Ort ist, um sich einmal mehr neu zu verlieben, egal ob in Land oder in Leute. Herr Wilkes, Herr Knies, haben Sie die Ehre und herzlich willkommen bei mir.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Und auch ich danke. Wir haben vorhin über das Paradies und über die Gründungsgeschichte, der Liebe im biblischen Sinne gesprochen. Gibt es sowas wie ein Paradies in Franken? Könnte man sich vorstellen, dass Adam und Eva vielleicht sogar auch hier ihre ersten zwischenmenschlichen Erfahrungen gemacht haben, in unserem Landstrich hier im Norden Bayerns?
Also absolut. Wir sind fest der Meinung, nach Ihrer wunderbaren Einleitung fehlt das Kapitel in dem Buch eindeutig, ja. Das Paradies, das kann nur in Franken sein, ja. Der Gottesgarten, ja, da beheimatet. Wir kennen auch von Albrecht Dürer ja auch dieses wunderschöne Porträt Adam und Eva. Mhm. Ja, dabei auch mit dem fränkischen Hintergrund. Also in der Neuauflage kommen Adam und Eva garantiert nach Franken auch.
Und die Landschaften sind ja paradiesisch teilweise, oder?
In jedem Fall, klar. Wo lebt sich's besser als bei uns im schönen Franken? Und wo liebt sich's besser? Natürlich auch hier bei uns.
Wobei wir natürlich die Bayern und die Schwaben und die Oberpfälzer jetzt natürlich nicht irgendwie diskriminieren wollen. Das sind auch schöne Landschaften, wo man lebt und andere Urlaub machen oder andersrum. Im Süden von München ist es oft umgekehrt. Da machen ganz viele Urlaub und die, die dort leben, sind manchmal ein bisschen genervt davon, zumindest bei schönem Wetter. Bei uns ist das ja nicht so, oder? Da kann man wirklich an schönen Tagen und jetzt gerade im Mai an Orte fahren, wo man sich das Erlebnis nicht mit hunderttausenden anderen liebeswütigen Menschen teilen muss.
In jedem Fall. Ich selbst komm aus dem wunderschönen Nürnberger Land. Wir haben das Glück, noch so kleine Perlen und Oasen zu haben. Lauf an der Pilgnitz ein Beispiel. Mhm. Nicht meine Heimatstadt, aber meine Geburtsstadt, die einfach wunderbar ist und sich nicht vor vielen anderen Städten verstecken muss, die immer gerne besucht werden. Ich wäre froh, wenn es noch ein bisschen so ein Geheimtipp bleibt.
Gibt es Lieblingsplätze im Sinne von Liebe, also wo man tatsächlich sich mal erinnert, da war ich mal zu ganz romantischer Zeit, vielleicht auch Urzeit mit einer Dame oder einem Partner unterwegs und habe eine romantische Zeit verbracht? Können Sie sich da erinnern? Können Sie uns da einen Geheimtipp geben in Franken aus eigenem Erfahren?
Huiuiui, das ist lange her, könnte ich jetzt sagen. Nein, das wäre
lange her.
Wir haben zwei kleine Kinder, von daher ist es mit den romantischen Stunden, sind die etwas spärlich
gesät. Ja, sie sollen sich auch erinnern an frühere Zeiten.
Genau, ja. Ich muss mal kurz drüber nachdenken, glaube ich. Nein, im Lauf sind wir tatsächlich schon immer gerne und häufig gewesen und ich erinnere mich so an das ein oder andere erste gemeinsame Abendessen oder die erste gemeinsame Kugel Eis, die wir, glaube ich, auch in Lauf auf dem Marktplatz zusammen gegessen haben.
Mhm. Oh. Also Eis essen kann romantisch sein, wenn das Eis auch qualitativ dazu passt. Ich glaube, das ist in Lauf an der Pegnitz legendär.
Das ist es.
Das Eis am Marktplatz in der Eisdiele Campo war ich auch schon mal gewesen. Und Herr Wilkes, waren Sie schon mal an lauschigen Plätzchen, die Sie sonst nicht verraten würden, außer hier bei uns? Wir sind ja unter uns.
Also ein Platz zum Verlieben, erst am letzten Sonntag wieder gegangen. Das ist dieser wunderbare Quittenpfad in Astheim, gleich bei Volkach gegenüber, wo man da durch einen so schönen Obstgarten laufen kann. Und man ist fast ganz für sich, hat man diesen Weg und es gibt da einen ganz einsamen kleinen Platz an einer stillgelegten Bahnstrecke, in dem nur ein paar Sonderzüge nochmal Urlaubszüge langfahren. Da ist ein großer Nussbaum und wenn man unter diesem Walnussbaum sitzt und auf den Main schaut gegenüber Maria im Weingarten und das hat man ganz für sich und da duften diese ganzen Obstbäume jetzt gerade im Mai auf das Schönste. Das hat man für sich und wenn es so einen Ort gäbe, zum Beispiel in Oberbayern, Oberland, da wäre überlaufen, das wäre alles voll, man hätte ihn nicht für sich. Und das ist das Schöne in Franken, es gibt solche Orte noch und die kann man ganz für sich genießen.
Also eine Einladung diesbezüglich an alle Oberbayern auch mal zu uns zu kommen, aber nicht alle auf einmal, sonst verlieren solche Orte auch ihren Reiz. Und Sie haben gesagt, da werden Quitten angebaut, oder?
Quitten, alte Quittensorten. Die Bahnstrecke wurde damals von italienischen Bahnarbeitern gebaut und die haben gesagt, Menschenskind, also ihr habt da ein Klima, da würden Quitten auch gut hinpassen. Und dann haben die dann, das war so Ende 19. Jahrhundert, haben die dann die Quittenbäume mit draufgebracht. Und da gibt es heute Quitten in einer Vielfalt, wie man sie sonst in Deutschland nicht findet.
Wobei, ich glaube, Adam und Eva hätten sich schwer getan, wenn sie an einer Quitte rumgenagt hätten, oder?
Ja, da braucht man gute Zähne.
Ich war mal bei der Herstellung von Quittenmarmelade beteiligt als Zuschauer und auch Quittenlikör. Das war beides als Endprodukt wunderbar. Mhm. Aber die Zubereitung und das Schälen von Quitten und Auseinanderschneiden, das ist schon ziemlich harte Arbeit. Ist Liebe auch harte Arbeit manchmal? Haben Sie im Rahmen Ihrer Recherche für die Liebesgeschichten, für die Love Stories in Franken auch festgestellt, dass es nicht nur eben pure Romantik ist, sondern teilweise manchmal auch, was Eheberater auch oft eben das Arbeiten an der Beziehung bezeichnen?
Definitiv, klar. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der auch in der ein oder anderen Liebesgeschichte im Buch vorkommt, thematisiert wird, dass Liebe durchaus auch immer mit steinernen Umwegen verbunden sein kann, mit viel Arbeit, mit Hindernissen, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Und vielleicht auch hin und wieder ja, erst über Umwege überhaupt zustande kommt.
Also die Ambivalenz ist ja wunderbar geschildert, wenn man in Nürnberg langschlendert und dieses Ehekarussell betrachtet von dem tanzenden Hans Sachs obendrauf, der in diesem herrlichen Gedicht auch die Ambivalenz des ehelichen Lebens geschildert hat, mit allen Höhen und Tiefen, ja, mit dabei. Also da jeder eheerfahrene Mensch wird nicken und sagen, ja, so ganz Unrecht hat der Hans Sachs nicht, und das stimmt noch vieles, auch was er damals beschrieben hat, das in unserer heutigen Zeit. Das sind einfach unsterbliche Themen.
Und ein Meistersinger ist nicht immer unbedingt ein Meister der Liebe. Das heißt, dieses Ehekarussell, das ist ein Kunstwerk, könnte man sagen.
Ein Kunstwerk, ganz genau, was eigentlich nach einem Gedicht von ihm gestaltet worden ist und wo sich am Ende dann beide schon halb skelettiert dann so noch an die Gurgel gehen, Mann und Frau. Ja. Das ist so ein bisschen das, was auch die Nürnberger früher auf die Palme gebracht hat, dass das mitten in ihrer schönen Stadt steht. Aber mittlerweile lässt sich alles da fotografieren und man ist realistischer vielleicht auch geworden in Liebesdingen.
Johannes Wilkes ist zu Gast und Michael Knies. Beide haben das Buch Love Stories in Franken geschrieben, humorvoll und kurzweilig. Aber auch im Kleinen findet heute die Liebe statt. Zwischen Jugendfreunden zum Beispiel, die erst im zweiten Anlauf zueinander finden, zwischen völlig Fremden, die sich das erste Mal vor dem Altar begegnen, und sogar bei einem Pfarrer katholischer Prägung, der sich vor einer folgenschweren Entscheidung sieht. Vor allem aber lieben die Bewohner ihre Heimat Franken. All das sind Anekdoten, sind Geschichten im neuen Buch Love Stories in Franken, erschienen im Ars Vivendi Verlag. Und gestern bin ich recht entspannt hineingestartet in diesen Wonnemonat Mai, der ja auch mit Liebe zu tun hat, zumindest immer in Verbindung gebracht wird, mit einem Feiertagsheimatspiegel in der Früh. Aber das ist ja auch recht und billig. Immerhin ist das ja auch der Tag der Arbeit gewesen. Und über Arbeit in Sachen Liebe haben wir schon kurz gesprochen. Gleichzeitig ist der Monat Mai auch der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet, wie wir wissen. Aus den Blumen und Blüten wird Maria als Mensch, als Figur symbolisiert, in ihrer Fülle der Gnade, und wird auch als die schönste Blume besungen. Meine Herren, diese religiöse Konnotation des Wonnemonats Mai, können Sie damit was anfangen?
Puh, da muss Michael, ich erstmal durchschlafen.
Michael, was sagst du dazu?
Als guter Katholik, ne, müsste ich jetzt...
Sind Sie als Franken gute Katholiken? Das ist ja selten eher.
Ja.
Ich muss mich ja auch outen, aber ich bin ja gebürtiger Oberpfälzer. Da wird es mir verziehen werden in Franken. Aber
das hier, also leben wir ja, Diaspora, ne? Als alter Ministrant, ich kenne die alten Marienlieder alle und auch die ganzen Marienprozessionen. Ne? Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn, ein sehr schönes Marienlied. Ich kenne viele schöne Marienlieder und ich denke, es hat seinen Grund, warum Maria auch so die Patronin auch ist, der Liebe. Weil ich denke, wenn man auch so durch das die schönen fränkischen Landschaften schreitet und man sieht überall die Mariendarstellungen, das hat was, ja, das ist irgendwo, das stimmt einen ein. Und ich denke, die Liebe, die Maria hatte zu ihrem Sohn, hat ja auch viele, viele Facetten, auch viele schmerzensreiche Facetten. Das ist ja auch nicht alles nur sozusagen alles nur Sonnenschein, alles nur mein Gefühle. Das sind ja auch viele, da gehört der Karfreitag ja auch mit dazu und das Abschiednehmen und von dem geliebten Sohn und alles, was man mitgelitten hat. Es gibt ja den schmerzensreichen Rosenkranz genauso. Und ich denke, dass sich die Menschen sehr wiederentdecken in den Gefühlen, die Maria gehabt hat, all ihr Leben lang. Ja, und dass es sehr, sehr menschlich ist und göttlich kann man es auch nennen, aber ich sage mal, es ist aus meiner Sicht vor allen Dingen sehr menschlich, was sie erlebt hat.
Jetzt gibt es Liebe zwischen zwei Menschen auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, aber es gibt eben auch, wie gerade eben beschrieben, die Liebe von Eltern zu ihrem Kind, also sowas wie Familienliebe oder Geschwisterliebe. Ist das auch eine Art von Liebe, der Sie sich gewidmet haben in Ihrem neuen Buch?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Da darf ich wieder einmal mehr auf Lauf verweisen. Wir haben ein Schwestern-Duo im Buch, die gemeinsam Musik machen, die selbst, ja, als Personen, glaube ich schon, kann man sagen, sehr unterschiedlich sind, aber eben in ihrer Musik ihre gemeinsame Liebe ausleben, zueinander und zur Musik.
Judith und Miriam.
Judith und Miriam, man darf es verraten, genau, als zwei im Popschlager aktiv. Genau.
Die machen gemeinsam Musik, das heißt aber nicht, dass sie immer einer Meinung sind.
Nein, keinesfalls. Sie sind auch sehr verschieden. Die eine ist eher so die Frau, die extrovertiert ist, und die andere ist eher so die ja, die eher so nach innen gekehrt ist. Und eine singt, eine schreibt die Lieder. Sie ergänzen sich gut. Ich denke, das ist auch das, was in einer Partnerschaft ja häufig das Rezept ist, das zum Erfolg führt.
Wenn man jetzt auf solche Menschen zugeht und sagt, du, wir schreiben gerade ein Buch über Love Stories, möchtet ihr darin vorkommen? In Wort und in Bild, sind die dann gleich begeistert und machen mit? Oder mussten sie Menschen, zum Beispiel auch die beiden, eher überreden?
Es kommt so ein bisschen darauf an. Also bei den beiden war es anders. Die waren eigentlich sofort Feuer und Flamme. Bei anderen war es ein bisschen schwieriger. Ich erinnere mich da beispielsweise an die Geschichte von Gabi und Mirek, die sich ja in ihrer Jugend fast ineinander verliebt hätten. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Sie sind kein Paar geworden und dann erst Jahrzehnte später über ganz viele Umwege wieder zueinander gefunden haben. Und da hat es schon viele Telefonate, viele WhatsApp-Nachrichten, die ein oder andere Mail vorab gebraucht, bis sie sich entschieden haben, da mitzumachen. Und es war, glaube ich, ein Prozess von ein paar Monaten, bis wir sie dann so weit hatten, dass sie Teil des Buchs werden. Was sie letztendlich super gerne gemacht haben, aber ja, für viele ist die Überwindung dann doch erstmal noch ein bisschen da, sich nochmal zu öffnen.
Und das in Zeiten, wo ja Menschen im Internet ihr Innerstes preisgeben, völlig freiwillig, gibt es auch noch Menschen, die Respekt davor haben, in einem Buch vorzukommen?
Ja. Ja, definitiv, klar. Ich denke, das ist ja auch gut und wichtig. Ich würde wiederum auch nicht meine gesamte Liebesgeschichte vor einer breiten Öffentlichkeit ausbreiten wollen.
Jetzt haben Sie zwei Beispiele genannt von Menschen, die Sie recherchiert haben oder die Sie kannten. Muss man sich das so vorstellen, dass Sie tatsächlich losgezogen sind, gesagt haben, es geht in erster Linie nicht um die Liebe als Topos oder um irgendwelche Orte, wie wir sie vorhin als lauschige Plätzchen beschrieben haben, sondern es geht eigentlich um Menschen und die muss man auch erstmal finden?
Richtig. Wir haben sie gefunden natürlich in der Gegenwart, wir haben sie aber auch gefunden in der Geschichte. Die Geschichte ist ein bisschen dankbarer, weil historische Personen widersprechen seltener
gegen Veröffentlichung.
Mit dabei, so ist es eben ein Mix und so dabei. Und gerade Michael hat sich auch gerade eben auch der Gegenwart angenommen. Und du als rasender Reporter, sage ich mal, mit dabei immer wieder unterwegs. Und aufgrund deiner charmanten Art ist es dir vielleicht auch gelungen, vielleicht ist es auch so ein bisschen auch wieder da das Fränkische, wir wollen gar nicht so in die Öffentlichkeit und da wollen wir gar nicht Understatement, gar nicht so viel drüber reden und so dabei. Ne, das reicht doch, wenn wir das für uns haben. Und das ist wahrscheinlich für viele auch ganz okay. Ne, aber für manche war es auch, denke ich, auch wieder ganz, ganz schön. Ich denke auch, die Liebe im Tiergarten im Tiergarten entstanden ist, im Nürnberger Tiergarten und so dabei. Und die beiden, die waren ja dann auch bei der Lesung dabei und haben sich richtig gefreut, dass ihre Geschichte auch so in die Welt hinausgetragen wurde. Die haben sich im Tiergarten verliebt, also ein ganz romantischer Platz.
Ne? Wer noch auf der Suche nach der großen Liebe ist, Tiergarten vorbei zu gucken, kann sich lohnen.
In welcher Abteilung dann? Eher bei den Delfinen, den Eisbären oder den Pavianen?
Ja, am besten im Eingangsbereich schon. Das wird der Tiergarten jetzt nicht gerne hören. Man muss gar nicht unbedingt zwangsläufig in den Tiergarten hineingehen. Nein, es hat was mit einer besonderen vierbeinigen Bewohnerin zu tun, der Hauskatze Lucy.
Wollen wir mehr verraten oder sollen die Leute selber nachlesen?
Och, ich glaube, so ein paar kleine Akzente. Ne? Nein, beide sind riesen Katzenfans und sind dann eben ins Gespräch gekommen, eben über diese Hauskatze, die im Giraffenhaus sogar eine eigene Bank hat, die ihr gewidmet ist, wo nur Lucy liegen darf.
Genau. Wir waren gerade mit meinen heutigen Gästen in der Tierwelt gewesen, im Tiergarten bei der Katze Lucy. Liebe und Tiere, darüber kann man sich auch als Menschen annähern, oder? Da gibt es auch Erfahrungswerte.
Ja, absolut. Also wie gesagt, das weiß auch jeder Hundebesitzer weiß, wie viel Bekanntschaften man macht, wenn man mit seinem Hund spazieren geht. Ja, und auf diesem Weg können auch Beziehungen entstehen mit dabei. Also, ist ganz klar. Ne? Der Hund ist so ein bisschen so der Türöffner oft für vieles. Und bei Katzenbesitzern ist es ein bisschen anders, weil der Katzenbesitzer eher zu Hause bleibt und die Katze läuft rum.
Ne? Ja, genau. Katze ist ein treuloses Tier, sage ich immer.
Mit dabei. Hat man dann eine Gelegenheit beim Tierarzt, ne? Genau, richtig. Wo man häufiger im Wartezimmer sitzt, wie ich gehört habe.
Das kommt gelegentlich vor, mit dabei. Und da entstehen auch mal interessante Gespräche mit dabei. Also Also ja, Tiere sind auf jeden Fall, gehören immer mit dazu. Auch die Liebe zum Tier ist natürlich auch was ganz, was Großartiges auch mit dabei. Und jeder weiß, der auch ein Tier ja ins Herz geschlossen hat, ja, dass dieses Tier Emotionen zeigen kann, ja, wie auch, wie es der Mensch kann, auch mit dabei. Ne? Andere sagen wieder kritisch, der Hund ist der einzige Freund, den du dir kaufen kannst. Das ist die negative Definition.
Der bedingungslos liebt sozusagen.
Der bedingungslos liebt, ja. Man kann mit ihm machen, was man will, ne, mit dabei. Ne. Es gibt auch diesen Test, den man, also sperr mal bei heißem Wetter deine Frau und dein Hund ins Auto. Ne, wenn die Tür aufmachst und der dir vor dich entgegenspringt und so, der liebt dich tatsächlich. Ja.
Die Frau ist es meistens nicht, die Spoiler.
Wobei Hunde natürlich oder überhaupt Tiere ja auch Trost spenden können, wenn zum Beispiel eine Liebe in die Brüche geht oder wenn man sich nicht mehr liebt und sieht, dann kann ein Tier auch so ein Partnerersatz sein oder zumindest ein Helfer, ein Tröster.
Ein Tröster. Also ein besonders schöner Ort für Menschen, die an Liebeskummer leiden, ist in Würzburg das Grab von Walter von der Vogelweide. Mhm. Walter von der Vogelweide hat dort eine Grabplatte bekommen und mit Vertiefungen, wo auch die Vögel immer wieder hinkommen. Vogelweide, ja, man hat ihn dort eben, gießt ja immer Wasser rein, dass die Vögel vorbeikommen und sich an diesem Grab eben also weiden können. Und das heißt immer, also wenn man an schlimmen Liebeskummer leidet, man soll nach Würzburg fahren, Neumünster, in diesem alten Kreuzgang dort, ganz idyllischer Ort, und dort eine Blume niederlegen und dann ist man wirklich wieder vom Liebeskummer geheilt. Und wir wissen ja, wie weh und wie schmerzlich der Liebeskummer sein kann. Also es lohnt sich absolut, im Falle eines von Liebeskummern nach Würzburg zu gehen, Walter von der Vogelweide, und dort ja eine Blume mitzubringen.
Ein Tipp von unseren Autoren. Nebenbei natürlich muss man erwähnen, dass das nicht ihr erstes Buch ist. Johannes Wilkes und Michael Knies haben schon mehrere Projekte miteinander gestemmt und zum Teil eben auch durchaus eben solche Empfehlungen in ihren Büchern gegeben. Das heißt, sie haben zum Beispiel ja Orte, Freizeit miteinander verknüpft und zum Beispiel auch einen, da haben wir uns das letzte Mal gesehen, glaube ich, ja. 2020 oder zumindest gehört, das war in Corona-Zeiten,
genau,
noch.
Ja.
Da ging es darum, bezaubernde Orte in Franken zu finden, beispielsweise einen solchen.
Unsere Wohlfühlorte in Franken, ne? Genau. Mhm. Ja, für Leib und Seele. Mhm. Wo wir, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, Johannes, über 200?
Es war eine ganze Menge.
Genau. So persönliche Tipps, so ein bisschen jenseits ausgetrampelter Pfade zwischen zwei Buchdeckel gepackt haben. Kulturtipps, Kulinariktipps, Ausflugstipps, ja. Tipps zum Aktivsein.
Auch Corona-gerechte Tipps.
Man konnte
überall hin. Ja. Outdoor. Mhm.
Braucht man die heute noch oder hat sich aus Corona-Zeiten irgendwas erhalten, wo Sie sagen, davon ist das Ganze noch geprägt? Das haben wir
nicht. Nein, ich glaube, grundsätzlich ist es schon eine der Dinge, die geblieben sind, dass Menschen wieder gerne Zeit außen verbringen. Und ich glaube, das ist schon ein Gewinn, weil man vieles wiederentdeckt hat, auch vor der eigenen Haustür, was man vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren hatte oder vielleicht auch nie vor Augen hatte.
Was ein bisschen schade ist, dass die jungen Menschen ein bisschen verlernt haben, vielleicht auch das Flirten und den Umgang miteinander, weil sie es nicht konnten in der ganzen Zeit. Und auch das ein bisschen trainiert werden muss, ja, auch dabei. Wie mache ich das? Wie spreche ich einen anderen Menschen an? Ja, viele haben eine große Scheu entwickelt und haben sich sehr zurückgezogen. Und das ist sehr traurig. Und da hoffe ich sehr, dass das dann doch wiederkommt. Wir hatten kürzlich eine Lesung, da hat eine ältere Dame, die an die 90 hat, uns erzählt, wie sie sich verliebt hat dabei. Und das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Da war ein junger Mann, der ist als Ingenieur, ist der in die Fränkische raus, hat einen Gottesdienst besucht in Gößweinstein und sah ein hübsches Mädchen, eben sie, vorne sitzen. Und er hat gesagt, ich bin jetzt nur die Woche da und dieses schöne Mädchen, ich werde sie nie wiedersehen. Was mache ich, ja, mit dabei? Ja. Und dann ist er eher hinterher nach der Kirche und hat geguckt, in welches Haus geht sie dann in Gößweinstein, und hat da geschellt und dann hat er sich vorgestellt bei deren Eltern und ob er mit ihr Kaffee trinken dürfte, ne, mit dabei, ja. Und daraus wurde eine Liebesgeschichte und die sind nach Erlangen gegangen und verheiratet und Kinder gekriegt. Und ich weiß nicht, ob solche Geschichten heute noch möglich wären, ob ein junger Mensch noch den Mut aufbringen würde und sagt, Mensch, da ist ein Mensch, den muss ich jetzt mal ansprechen und da muss ich drauf zugehen. Ich denke, es war eine große Scheu da mit dabei. Man nutzt die ganzen Medien, sozialen Medien, sicher auch in Kontakte zu kriegen. Aber wenn es einem dann so passiert, dass es einem jemand über den Weg läuft, ne, ob man den Mut aufbringt, ne, das weiß ich nicht.
Und eigentlich sollte man auch ganz voll analog mal in Göss am Heiligen vorbeischauen. Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz, ein wunderschöner Ort für beginnende Lieben. Und ja, vielleicht sollte man auch wieder lernen, Blumen auszusuchen und zu überreichen als Geste, was ja online auch immer so ein bisschen platt daherkommt.
Kann nicht schaden.
Wenn Sie jemandem einfach mal irgendwie so eine Meme schicken und da ist eine Blume drauf, ist kein Vergleich mit frisch gepflückten Frischen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen, im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Ja, vielleicht hat ja Heinrich Heine durch seine Liebe, durch einen dezent überreichten Maiglöckchenstrauß ja auch damals überzeugen und bezeugen können. Damals in der Romantik war ja die Blumensprache sehr beliebt und klar, solche Gefühle hat man nicht nur im Mai, aber die Maiglöckchenaufzucht, die ist dann schnell ins Gewächshaus gewandert und immerhin hat Heine unter anderem den Reisebericht zur Kunstform erhoben, Reise- und Freizeitführer, da wären wir wieder beim Thema. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Sie beide vorstellen, aus welchen Richtungen Sie kommen und wie Sie zum Schreiben gekommen sind. Michael Knies, ein fränkischer Aborigine, haben wir schon gehört, ein patriotischer Laufer,
Laufer an Bimberler.
Der Pegnitzer, ein Lauferbimberler, ein gebürtiger Mittelfranke und studierter Politikwissenschaftler.
Genau, ich habe in Erlangen Politik und Soziologie studiert und ja, eigentlich so die klassische, nicht klassische Karriere in die Medien gefunden, schon während des Studiums und eigentlich auch schon während der Schulzeit angefangen, journalistisch tätig zu sein, während des Studiums sowieso und dann im Anschluss an mein Studium noch ein Volontariat gemacht, genau, also die journalistische Ausbildung, wenn man so will. Und seitdem arbeite ich ja fast wirklich fast direkt an das Anschluss ans Volontariat als freier Journalist und Autor, genau, hier bei uns im schönen Franken.
Das heißt, Sie sitzen sehr oft eben auf der anderen Seite und stellen die Fragen an andere Menschen.
Richtig, genau.
Wie fühlt sich das so an, wenn man selber befragt wird?
Natürlich komplett ungewohnt. Als neugieriger Mensch stelle ich natürlich lieber Fragen, als sie selbst zu beantworten.
Und Sie arbeiten auch für Medien, die solche Formate wie Interviews überhaupt noch drucken oder publizieren. Ich glaube auch für ZDF.de, also online quasi, aber auch für richtige Tageszeitungen, die es noch gibt,
immer weniger noch gibt. Werden. Genau, ja. Also genau, für ZDF, für heute.de, für die Redaktion. Online, aber tatsächlich auch noch ja, für den Verlag Nürnberger Presse, also für gedrucktes Werk und auch wenn man es ja vielleicht beim Blick auf mein Alter nicht glauben mag, ich mache eine Seniorenzeitung.
Eine Seniorenzeitung?
Ja.
Okay. So richtig gedruckt noch, oder?
So richtig gedruckt noch, genau. Ja, so richtig noch auf Papier und macht viel Spaß und ja, gibt einfach viele Möglichkeiten, sich auszutoben, die es ja leider im medialen Bereich nicht mehr allzu häufig gibt.
Ja, so manche Love Story im Mittelalter, sage ich jetzt mal, 40 aufwärts, die noch analog groß geworden sind mit einer gedruckten Tageszeitung zu Hause auf dem Frühstückstisch. Da hat ja so manche Love Story ja auch mit einer Kontaktanzeige begonnen. Haben Sie solche Anzeigen auch in der Seniorenzeitung?
Nein, nein. Doch, das heißt, nein, wir hatten mal eine auf Wunsch eines älteren Herrn, der da eine schalten wollte, aber ich ist nichts draus geworden, meines Wissens. Aber ja, so genau, Kontaktanzeigen gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Jetzt nutzt man ja so Sachen wie Tinder, glaube ich.
Ja. Genau. Oder man wird vorher irgendwie gematcht.
Oder man wird gematcht, ja, genau.
Dann Menschen quasi erstmal feststellen, passen die grundsätzlich zueinander und dann gibt es lustige Formate im Fernsehen beispielsweise, wo man die Liebe dann stattfinden lässt, wenn Experten glauben, das könnte was werden.
Sie sagen es. Wir haben ein paar gefunden, genau das genau auf diesem Weg zusammengekommen ist. Man soll es nicht glauben, ein Franke und eine Westfälin, die sich vorher nicht gekannt haben und dann im Juni 22 geheiratet haben, ja, ohne sich vorher einmal gesehen zu haben. Und die ersten Worte, die sie miteinander gewechselt haben, waren ihre Ja-Worte zueinander, genau. Und ja, sie haben eben mitgemacht bei, wie ich selber finde, einem, glaube ich, darf man schon sagen, dem eines der verrücktesten TV-Experimente, Hochzeit auf den ersten Blick.
Und das führt die Menschen vor oder führt die Menschen zueinander? Welche Erfahrungen haben die beiden konkret gemacht?
Die beiden haben konkret die Erfahrung gemacht, dass es Menschen zusammenführt. Sie sind bis heute glücklich verheiratet und hätten wahrscheinlich so nie im Leben zueinander gefunden. Klar, sie aus Westfalen, er aus Herzogenaurach. Und sind dem Format sehr dankbar, dass es geklappt hat. Bei anderen Paaren ist es meines Wissens nicht so erfolgreich gelaufen, aber das ist, glaube ich, wie es früher ja auch war. Mal trifft Amor mit seinen Pfeilen und mal zieht er vielleicht ein bisschen daneben.
Also die Geschichte von Michaela und Oliver, auch zu finden in ihrem neuen Buch Love Stories in Franken. Da geht es auch darum, glaube ich, bei den beiden, dass die festgestellt haben, es hilft alles, vor allem hilft Reden. Ja. Und da ist natürlich diese Paarung Westfälin und etwas maulfauler Franke vielleicht nicht die ideale oder vielleicht doch die ideale, oder? Wenn man sagt, irgendwie die größte Liebesbezeugung eines Franken ist nach wie vor Bastjo,
klar. Ja, das hat bei denen schon zu Problemen geführt. Sie haben es angesprochen, das Bastjo. Johannes, du bist selber Westfale. Bei euch Bastjo kommt jetzt nicht so gut an wie bei uns in Franken, glaube ich. Ne?
Da gleitet nicht unbedingt ein Lächeln über die Lippen, wenn man da so gelobt wird.
Das kam eben auch bei ihr so an, ne? Dieses größte fränkische Lob, eher so als ein widerwilliges, naja, wenn es denn gar nicht anders geht und wenn es denn unbedingt sein muss. Und ein Franke breitet ja sozusagen förmlich sein Herz vor einem aus, wenn er sagt, passt schon.
Aber dann können wir dazu beitragen, dass man das einordnen kann und dass man weiß, dass das eben viel mehr ist als einfach nur so eine Rückbestätigung, sondern manchmal sogar eine Liebeserklärung sein kann. Wobei die beiden haben ja durchaus gemeinsame Themen, zum Beispiel irgendwie Beinbekleidung und Strümpfe. Das hat die beiden auch wieder ein bisschen zusammengeschweißt.
Ja, genau. Die beiden stehen auf außergewöhnliche Socken in jeglicher Couleur. Ich denke, ja, so die ein oder andere Gemeinsamkeit in der Beziehung zu haben, kann nicht schaden, wie man den beiden ganz gut sieht und wahrscheinlich auch jeder vielleicht von zu Hause so ein bisschen kennt.
Und wir haben vorhin über Socken gesprochen, jetzt über Strumpfbänder. Gibt es in Sachen Liebe und Love Stories auch bestimmte Kleidungsstücke, die das Ganze befördern? Sind Sie da auch auf etwas gestoßen oder haben Sie das eher verschwiegen in Ihrem Buch?
Nein, also so, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Mir fällt dir spontan was
ein. Die Geschichte des Mieders in viktorianischer Zeit zum Beispiel.
Eine wissenschaftliche Abhandlung.
Immerhin, ja, in Oberbayern heißt es ja beim Dirndl immer die Bindungsform der Schleife, die natürlich anzeigt, ist man gerade für Liebe bereit oder eben nicht oder wie auch immer. Also es gibt ja auch so Codes, so geheime Codes. Richtig, über ja. Kleidung.
Ja. Mit Schwarzbald, eine rote Bollenhut oder Spatze, ne? Bin ich verheiratet, bin aber nicht, ne? Mit dabei, ja.
Ich würde sagen, wer ein Club-Trikot trägt beispielsweise, ist bereit zu aufrichtiger Liebe und unabdingbarer Liebe und zur leidensfähiger Liebe.
Ich leide gern und liebe leidenschaftlich.
Genau.
Das macht mein Club-Trikot aus. Love Stories von Michael Knies und Johannes Wilkes. Ein neues Buch im Ars Vivendi Verlag. Ein Buch aus Franken, für Franken, von Franken. Naja, nicht ganz. Dazu muss man wissen, einer von Ihnen ist er Zugroaster tatsächlich. Wobei in Franken, Johannes Wilkes, würde man sagen, ein Neigeschmeckter.
Neigeschmeckter. Also ich schmecke jetzt schon etwa 35 Jahre rein, aber ich werde immer ein Neigeschmeckter bleiben, auch in weiteren 35 Jahren
bin
ich
ein Neigeschmeckter. Wie lange dauert das tatsächlich, bis man vollwertiger Franke ist?
Also das legt man nie ab, ne? Also mit das Neigeschmeckter, das bleibt man natürlich bis am Lebensende.
Aber Sie haben Geschmack gefunden an Franken.
Absolut. Ne? Ich bin ja die meiste Zeit meines Lebens jetzt schon in Franken unterwegs.
Sie kommen aus dem Ruhrpott ursprünglich.
Ich komme aus dem echten Ruhrpott. Ne? Also Dortmund noch geboren, als da wirklich der Pott noch rauchte, damit der Himmel noch schwarz war und als da noch Kohle und Stahl war, ne, gab, ne, heute alles nicht mehr.
Inzwischen war ich dort, es ist unerwartet grün, finde ich. Also gerade wenn man das im Kopf hat, diese ganzen Erzählungen und Bilder von früher und reist heute nach Essen oder nach Dortmund oder Duisburg, ganz grüne Umgebungen, tolle Natur.
Kompliment. Tolle Natur, dazwischen die ganzen Industriedenkmäler mittlerweile, toll anzuschauen. Die Emscher hat mal wieder ausgebuddelt, ja, mittlerweile, da schwimmen wieder Fische drin, das ist rührend zu sehen mittlerweile. Aber so ganz so grün wie das Frankenland, das dauert natürlich.
Vor 30 Jahren haben Sie sich bezaubern lassen ungefähr vom Frankenland. Was war der Grund?
Beruflich, ich hatte in München Medizin studiert und bin als junger Assistenzarzt ans Uniklinikum nach Erlangen in den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war der Grund, warum ich hergekommen bin mit meiner Frau zusammen. Und seitdem bin ich nicht wieder weg und habe damals auch in dieser Zeit eben auch Erlangen eben kennengelernt, auch die Historie von Erlangen kennengelernt und mich auch schreibend damit beschäftigt und so dabei, was alles an, ja, damals eigentlich schon auch an Liebesgeschichten in Erlangen so passiert ist, und war sehr angerührt von einer Liebesgeschichte, und das war die Geschichte eines Dichters, die Liebe dieses Dichters zu den Kindern, die so früh gestorben sind. Friedrich Rückert, der als Dichter und Sprachgelehrter in Erlangen wirkte und dem das große Unglück passiert ist, dass eben die beiden Jüngsten, 3 und 5 Jahre erst, an einer Scharlach-Epidemie gestorben sind. Und da war er zu nichts anderem mehr fähig. Er konnte nicht mehr übersetzen, er konnte nicht mehr dichten, er konnte eigentlich nichts mehr machen, nur noch den Tod seiner beiden geliebten Kinder zu beklagen in Gedichtform. Und da sind die berühmten Kindertotenlieder entstanden. Die waren nicht zur Veröffentlichung gedacht, sondern nur um seine eigene Trauer zu bewältigen. Und das hat mich sehr bewegt und beschäftigt. Und die sind auf einzelne Blätter, man weiß die genaue Reihenfolge nicht, aber wenn man die Phasen der Trauer eines Menschen kennt, da kann man daraus wieder, kann man sie doch in eine gewisse Ordnung bringen. Und das war eine der ersten Publikationen überhaupt, eigentlich, die Kindertotenlieder Friedrich Rückerts. Mhm.
Was auch wieder zeigt, dass Liebe vielschichtig sein kann, dass Liebe eben nicht nur die Schmetterlinge sind, sondern eben auch Liebe in schweren und schwersten Zeiten stattfindet und sich bewährt. Wie man sich als Kinder- und Jugendpsychiater literarischen Stoffen zuwendet und was das vielleicht auch gemeinsam hat, wenn man sich einem Menschen zuwendet und einem Stoff, den man dann in Buchform zugibt, darüber würden wir gerne nochmal sprechen in der kommenden Stunde und natürlich auch noch etwas intensiver blättern in Love Stories in Franken, Liebesgeschichten aus 2000 Jahren. Da interessiert uns natürlich auch, was die älteste dann tatsächlich ist, wenn sie fast 2000 Jahre zurückgehen. Da werden wir vermutlich irgendwo bei den alten Römern landen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg, heute aus dem Studio Nürnberg. Wir sprechen über eine fränkische Publikation aus dem fränkischen Verlag Ars Vivendi. Gedacht ist sie aber für mindestens ganz Bayern. Love Stories in Franken, interessante Liebesgeschichten aus fast 2000 Jahren. Geschichte und Gegenwart natürlich. Johannes Wilkes und Michael Knies sind die Autoren. Die Frage an Sie, gibt es heimliche Liebe auch im Buch?
Natürlich. Die Art spielt ihre Rolle, besonders in der anrührenden Geschichte, Liebesgeschichte zwischen Cosima und Richard Wagner.
Da sind wir in Bayreuth natürlich.
In Bayreuth, ja, mit dabei. Und diese Liebe, die hat eine Vorgeschichte und sie durfte sich nur heimlich vollziehen, weil Cosima ist verheiratet gewesen und über lange Jahre.
Auch war noch mit dem Dirigenten.
Auch noch mit dem Dirigenten dabei. Ja, das ist eine der heimlichen Liebesgeschichten.
Liebe ist heute unser Thema. Love Stories in Franken, das neue Buch von Johannes Wilkes und Michael Knies. Wir haben beide Autoren schon etwas vorgestellt. Michael Knies, gebürtiger Mittelfranke, lebt in Lauf an der Pegnitz. Und Johannes Wilkes, wir haben gerade vorhin gehört, eigentlich als Arzt ausgebildet, studiert, sind Kinder- und Jugendpsychiater, sind therapeutisch tätig. Ist das Schreiben für Sie selber auch eine Art Therapie oder eher Abstand vom Beruf? Oder therapieren Sie andere damit und sagen, der das liest, für den soll das eine Therapie sein?
Nein, also den Anspruch habe ich sicher nicht. Aber es ist tatsächlich eine wunderbare Art, auch mal wieder auf andere Gedanken zu kommen, weil man trägt ja doch manches nach Hause vom Beruf. Und da ist es ganz gut, mal auch so mal so einen Cut zu machen und ganz andere Dinge zu haben, mit denen man sich beschäftigt, wiewohl es schon gewisse Parallelen auch gibt, weil man auch, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, auch literarisch beschäftigt, man doch auch in die Biografie einsteigen muss und sich mit den Hintergründen beschäftigt und mit ihren Konflikten, in denen sie leiden. Und insofern gibt es schon auch Überschneidungen auch zum Beruf als Therapeut.
Jetzt weiß man, wenn man öfter BR Heimat hört oder auch den Bayerischen Rundfunk, dass das nicht Ihr erstes Buch ist. Sie sind auch bekannt als Krimi-Autor, als Sachbuchautor auch. Und man fragt sich natürlich schon, beide haben Sie Familie. Sie haben, glaube ich, 3 Kinder, Herr Wilkes. Und eine Praxis, die vermutlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, wo Sie junge Menschen und Kinder therapieren. Wann haben Sie da noch Zeit zum Recherchieren, zum Herumfahren in Franken und zum Schreiben? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das in 24 Stunden am Tag alles unterbringt. Oder nehmen Sie Urlaub zum Schreiben?
Ja, Napoleon hat ja mal gesagt, 3 Stunden Schlaf müssen reichen. Nein, das ist ein Witz, also das will ich nicht haben.
Schlaf wird unterschätzt.
Aber es gehört schon eine gewisse Disziplin, das gehört dazu. Aber der Ausgleich ist da, ich empfinde das nicht so als Anstrengung, weil es auch gerade das Herumreisen und das Recherchieren, das macht so viel Freude ja mit dabei und das macht man sowieso auch so nebenher und auch die Treffen auch mit Michael, das ist immer so lustig, wenn sich dann auch wieder neue Dinge ergeben, das bereichert einen ja dabei und ja, wollen wir unseren Lieblingsort verraten, Michael, wo wir uns dann mal, so, wo die gemeinsamen Ideen entstehen.
Oft. Ja, müssen ja nicht die Adresse nennen, aber zumindest beschreiben, wie er aussieht, wo er ist.
Ein wunderschöner Innenhof in Erlangen, bewacht von einem Storchenpaar.
Ja, schaut hinunter und ja, da auch die Düfte der Brauerei, der kleinen Brauerei, ja.
Bei dem einen oder anderen wird es schon klingeln.
Mit dabei, ja.
Es ist ein kleines Paradies mitten in Erlangen mit Franken, wo sich's herrlich aushalten
eine
lässt.
Eine riesige alte Eiche in dem Hof mit roten Lampions am Abend.
Ja. Was gutes Bier gibt und wo man wunderbar einfach an Ideen arbeiten kann, ein bisschen herumspinnen kann. Das sind so die schönen Momente. Und ja, die Momente am Schreibtisch, weil kennt jeder, der schreibt, sind dann oft halt mal die Einsamen, ne? Wo man vor seinem Laptop sitzt, teilweise auch zu Unzeiten, klar, selber 2 Kinder, 2 Kleine, die einen fordern, dann sitzt man manchmal so gerne auch mal früh um 5 am Schreibtisch, aber da ist man noch frisch und da hat man noch Ideen, da klappt es eigentlich ganz gut, genau.
Das heißt, schreiben kann man nicht nur im Kaffeehaus, man kann es auch im Biergarten tun oder eben, nein?
Also ich gar nicht. Ich bin eher, ich brauche wirklich meine Ruhe. Ich schreibe nur am Schreibtisch. So im Biergarten sitze ich dann eher, mich inspirieren zu lassen oder mich mit dem Johannes zu unterhalten. Schreiben klassisch wirklich. Ich habe es mal ein paar Mal probiert, auch im Kaffee zu schreiben. Klappt nicht. Ich muss in Ruhe an meinem Schreibtisch sitzen.
Also auch keine Beschallung, Musik im Hintergrund?
Nein,
oder?
Gar nichts. Mhm. Nee, Fenster offen, Vögel hören, den Sonnenaufgang genießen und dabei schreiben, ja.
Das ist bei Ihnen, Herr Wilkes, glaube ich, ein bisschen anders. Also Sie können mitten im Gewühl was rausholen. Inzwischen schreibt man auch wahrscheinlich auf einem kleinen iPad oder schreiben Sie noch mit der Hand?
Mit der Hand nicht mehr, nein. Aber ich habe das Ding wirklich dabei, also die kleine Kiste. Und bin gerne draußen, bin auch gerne in Cafés und schreibe dort. Und das macht mir nichts aus, wenn da links und rechts was passiert. Im Gegenteil, das ist eher, für mich ist es stimulierend, ja, mit dabei. Und ja, weil Sie haben meine Kinder angesprochen, die haben alle gesagt, Papa, also das ist wirklich mal gut. Also mit den Krimis und den Leichen, das ist ja alles schön und gut. Aber es war schön, dass du mal was über die Liebe mal schreibst und so mit dabei. Mit dabei, die waren also ganz, ja, sie sind ja auch in der Familie, sind ja auch liebevoll, aber auch gute Kritiker natürlich dabei. Und ja, die haben gesagt, ja, schön, dass mal auch da die Liebe im Vordergrund steht, ja, mit dabei. Wobei es natürlich auch Liebesgeschichten gibt, die auch mal
mit Mord und Totschlag enden.
Auch das kommt vor, leider.
Tatsächlich, auch im neuen Buch muss man sich da fürchten oder stellen wir keine Warnschilder auf?
Ja, das Gott sei Dank, die sind eher historischer Art und so dabei. Zum Beispiel der arme Kilian, der in Würzburg nach wie vor verehrt wird, ja, der auch ja auch wegen einer tragischen Liebesgeschichte seinen Kopf verlieren musste dabei. Ja, das, ja. Also solche Sachen, ja, die sind passiert, ja, mit dabei. Also es ging nicht immer friedlich zu bei den Liebesgeschichten.
Gut, dann sind wir da ganz unvoreingenommen und blättern im neuen Buch. Wir werden natürlich auch ein bisschen darauf Wert legen, dass wir das die Unterzeile 2000 Jahre, eine alte Liebesgeschichte auch noch ausgraben natürlich. Was mich noch interessiert, weil Sie gesagt haben, Sie treffen sich zur Absprache. Das heißt, wenn man so ein Buchprojekt hat, muss man ja erstmal grundsätzlich ein Thema definieren. In dem Fall tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht Ihr erstes Buch. Wie kommt man drauf, Liebesgeschichten zu sammeln in Franken?
Da muss ich wieder zurückkommen, glaube ich, an den schon benannten Ort, wo, glaube ich, viele unserer gemeinsamen Buchprojektideen entstanden sind. Ne?
Es ist manchmal schon so, dass in dem Vorläuferbuch, mittlerweile ist es ja das vierte, manche Themen auch so entstehen, wie so kleine so Blütenkeime auch dabei. Und dann, so ist es auch bei diesen Orten gewesen, bei den Wohlfühlorten gewesen. Also, auch diese Geschichte zum Beispiel vom Walter von der Vogelweide. Teil dieser Geschichte Mittel gegen den Liebeskummer und dann entsteht plötzlich so eine Idee Liebesgeschichten. Genau. Was hat es denn da noch gegeben? Und man weiß es gar nicht, ob es zwischen dem ersten und dem zweiten oder zwischen dem zweiten und dem dritten Seidler dann passiert, dass dann dieser Gedanke da plötzlich, der steht dann plötzlich so da im Raum mit dabei und der macht sich irgendwie selbstständig mit dabei und
Das heißt, das eigene Buch, das der Vorgänger hat sie quasi auch mit inspiriert. Und man sagt, wo sich Leib und Seele wohlfühlen, an Wohlfühlorten ist eben auch Platz für Emotionen, für Gefühle.
Immer. Ich denke, man sammelt ja immer auch abseits des Weges, wenn man unterwegs ist und Menschen trifft, Geschichten recherchiert.
Man immer sammelt so auch Abseitiges,
nicht nur Absteine. Genau, richtig. Man sammelt auch.
Und Erstaunliches.
Natürlich. Und Erstaunliches, ja. Und es bleibt immer was hängen. Und es ergeben sich einfach immer neue Ideen. Und das ist jetzt nicht anders, glaube ich. Ne?
Ja. Das ist nicht. Und gerade Liebe ist natürlich, das ist natürlich, hat es auch uns leicht gemacht, muss man sagen, weil die eben so viele Facetten eben auch hat, auch dabei. Ja. Und da ist es leicht, ein Buch damit zu füllen, mit dabei.
Sehr leicht.
Das war also so. Ja, wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir über die fränkischen Landesgrenzen hinausgehen mit den Love Stories, aber da sind wir noch ein bisschen vorsichtig, weil das muss man schon auch selbst erlebt haben. Und so. Das sinnliche Erleben ist bei der Liebe gerade eben auch was ganz besonders Wichtiges.
Die Erfahrung haben Sie ja mit Ihren kleinen Büchern schon gemacht, Herr Wilke. Sie haben ja kleine Bücher geschrieben über verschiedene Flussläufe, die Sie abgefahren sind. Ich glaube zuletzt über die Isar, aber auch über andere Flüsse. Das heißt, manche Konzepte lassen sich übertragen, tatsächlich regional woanders hin. Andere vielleicht weniger. Das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass man sich da auskennt über das, was man schreibt.
Richtig, ganz, ganz wichtig.
Immer.
Ja. Ganz, ganz wichtig. Also insofern ist es immer viel, viel einfacher, über das, was wir ja so in Franken erleben und so darüber zu schreiben, als dass man sich einfach so, die Idee lässt sich nicht einfach übertragen auf Gegenden, in denen man sich nicht auskennt. Nee. Mein dann Lieblingsurlaubsort, St. Peter-Ording.
St. Peter-Ording,
Das ist natürlich
meine heimliche Liebe.
Ja, genau. Mit dabei,
Da würde ich mich schon beheimatet fühlen, auch ein Buch über Liebesgeschichten zu schreiben. Aber wer weiß, was die Zeit noch so bringt.
Aber Sie haben es auch angesprochen, aber das Ruhrgebiet, ich habe mit meinem Freund zusammen, Schalke-Fan, also Herne West natürlich, mit dabei. Ja, mit dem habe ich mal eine Radtour gemacht, die Emscher entlang. Da ist auch ein Buch entstanden. Und das ist dann wieder so ein Weg in die Kindheit hinein, in die Jugend. Und dann werden unheimlich viele Erinnerungen wach und so. Aber was hat sich alles verändert in dieser kurzen Zeit? Und das ist etwas, was einen wieder neu animiert. Und dann schreibt man wirklich aus der eigenen Biografie, aus dem eigenen Erlebten heraus. Und das ist lebendiger natürlich, als wenn man sich irgendwie artifiziell irgendwas vornimmt und so, zu dem man persönlich keinen Bezug hat.
Nee, ganz wichtig.
Wobei Sie auch schon Personen erfunden haben in Ihren Kriminalromanen, die zum Beispiel gerne auf Norderney Urlaub machen, dort irgendwelche Leichen finden und die dann ins fränkische Seenland importieren möchten. Also Sie haben auch einen Bezug da an die Nordseeküste, offensichtlich.
Also ich muss jedes Jahr mal einmal an die Nordsee, genau wie Michael. Du bist ja, ich wink dir da immer rüber nach St. Peter-Ording, aber ich bin meist auf Spiekeroog, auf der schönen Insel. Jeder hat so seine Lieblingsinsel, Spiekeroog ist unsere. Und da sind wir mit der Familie jedes Jahr und da langweile ich mich dann so in dem, weil da nichts passiert, aber auch gar nichts und so dabei. Und wenn ich im Strandkorb sitze und dann steigen dann die Mordfantasien auf und dann muss dann so ein Spiekeroog-Krimi mal her. Aber das ist nur so nebenbei.
Michael Knies und Johannes Wilkes sind zu Gast mit ihren Love Stories. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, ein solches Buch gemeinsam zu schreiben. Jetzt hat das Buch viele verschiedene Kapitel und ich könnte mir vorstellen, das Einfachste ist, vermutlich jeder schreibt seine Kapitel und der andere nickt dazu und sagt, hast du schön gemacht. Und am Schluss wird es gedruckt und dann ist gut. Ist das so ungefähr beschrieben oder geht es ganz anders?
In der Kurzfassung, glaube ich, trifft es das im Kern genau. Wir haben ja schon verraten, jeder von uns schreibt so ein bisschen auf seine Weise. Du lieber im Café, ich lieber am heimischen Schreibtisch. Da wäre gemeinsames Schreiben eher schwierig. Nee, ist schon so. Ne? Jeder schreibt seine Kapitel und ich glaube, wir teilen uns da immer auch oder ergänzen uns eigentlich wirklich gut. Du gerne auch viel historisch unterwegs.
Ich immer, weil ich auch schon deutlich älter bin als du, eher für die historischen Sachen. Und du als junger Bursche eher mehr für die aktuellen Geschichten.
Für die Zeitgeschichten, genau. Aber ist es tatsächlich so, dass man dann verschiedene Schreibstile hat tatsächlich und das Buch eigentlich nicht so aus einem Guss vielleicht wird, sondern sagt, okay, das ist jetzt ein typischer Wilkes-Artikel, jetzt höre ich den Herrn Knies daraus.
Das müsste man die Leserinnen und Leser fragen, glaube ich. Ne? Also ich denke, ein Stück weit, hoffentlich, dass man so jeweils den eigenen Stil durchhört. Jetzt bei dem Buch weiß ich es nicht. In dem Vorgängerbuch bei den Wohlfühlorten, glaube ich, stand unter jedem der Kapitel der Name drunter. Bei dem ist es jetzt nicht so. Das ist ein kleines Rätsel eingebaut. Man darf raten.
Wir haben es bewusst, glaube ich, auch so gesagt, na, lassen wir mal die Namen weg und kleines Ratespiel. Könnten wir einen Preis aussetzen. Ein Preis,
ja. Wer alle errät, kriegt
dann, was weiß ich, eine Lesung umsonst.
Eine Lesung umsonst, genau.
Liebesgeschichten. Wohin man blickt, offensichtlich, ist es Ihnen leicht gefallen, die zu finden? Oder was macht eine gute Love Story aus? Also was muss für Kriterien müssen erfüllt sein, damit Sie sie in Ihrem Buch aufgenommen haben?
Also ich denke, bei vielen habe ich so diese journalistischen Standards sozusagen einfach in meinem Kopf gehabt. Es ist ein Aha-Moment dabei, so eine überraschende Wendung. Teilweise gibt es was besonders Tragisches, was Anrührendes. Gibt es vielleicht auch irgendwie einen ganz besonders ironischen, amüsanten Aspekt. Ich denke, solche Sachen sind schon wichtig oder waren wichtig bei der Auswahl. Und wir haben auch darauf geachtet, dass es eben nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann gibt, sondern eben auch die Liebe zwischen Geschwistern, die Liebe zur fränkischen Sprache.
Ja. Zum Fußball.
Zum Fußball natürlich, genau.
Ja, aber es muss was mitschwingen, denke ich, auch dabei beim Leser. Das ist das Entscheidende, dass er irgendwie berührt wird davon und es erkennt, dass es auch was mit seinem Leben auch zu tun hat. Sonst ist das Ganze vielleicht zu akademisch und abgehoben. Es soll schon auch irgendwo auch bei den historischen Geschichten auch, und das ist das Interessante, dass die Liebe wirklich nicht rostet, das muss man wirklich sagen, also die Themen der Liebe rosten nicht, also sie sind bis heute aktuell und der Liebeskummer vor 1000 Jahren war genauso schmerzlich wie heute und auch die Mittel dagegen sind wahrscheinlich die gleichen, die es damals gab, ja, also insofern, ja, aktuell bleibt's.
Die Liebe ist und bleibt aktuell, genau.
Und sie haben sich auch immer gegenseitig quasi abgedatet. Also wenn jemand zu Ende geschrieben hat, sein Kapitel, hat es der andere aber schon zur Kenntnis bekommen und gesagt, also hier würde ich, also der Lektor ist dann quasi der Co-Autor oder wird da nochmal sprachlich vom Verlag dann am Schluss jemand geschickt, der alles nochmal überarbeitet?
Da wird schon am Ende noch jemand vom Verlag geschickt, der das Lektorat übernimmt. Wir haben uns immer hin und wieder natürlich getroffen auf ein Bierchen und haben uns natürlich auf Stand gehalten und so diesen letzten Schliff hat dann der Verlag übernommen.
Wir mussten natürlich auch darauf achten, Franken ist ja sehr groß.
Franken
ist sehr groß, aber wissen wir, so groß wie Hessen und so, aber damit wirklich möglichst auch alle Regionen Frankens vorkommen. Wir sind ja jetzt hier mehr so im Mittelfränkischen, da haben wir natürlich auch schon darauf geachtet, nicht, dass der Unterfranke wieder sagt, ja, was ist denn das, Liebesgeschichten aus Franken und nichts aus Unterfranken dabei. Ne? Das geht fein nicht. Ne? da haben wir, denke ich, auch
die Qualität geachtet.
Das heißt, es ist auch ganz viel Recherchearbeit dabei. Also wenn so ein Buch erscheint, in dem Fall ist es jetzt einige Monate auf dem Markt, kann man sagen, die Arbeit davor, ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Genau.
Zwei Jahre schon, vom ersten Gedanken bis zum fertigen Buch, definitiv. Mhm. Das Recherchieren, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, klar. Ne?
Und jetzt wissen wir, dass Sie beide Ihre Brotberufe natürlich auch haben, aber könnte man auch davon leben tatsächlich?
Nein. Na, schön wär's. Da müssen Sie noch ganz viele Sendungen über unser Buch machen, Herr Fiebig.
Es ist doch gleich ein schönes Hobby.
Machen wir aber gerne. Aber wir wollen es natürlich auch so halten, dass es Ihnen gut geht quasi. Ich frage auch deswegen, weil natürlich Verleger und Verlage, schönen Gruß an Norbert Treuheit an dieser Stelle vom Ars Vivendi Verlag, die müssen ja natürlich diese Bücher auch verkaufen. Das heißt, der hätte vielleicht gesagt, okay, Sex and Crime in Franken verkauft sich besser als Love Stories. Also waren auch der Verlag gleich davon überzeugt, dass das zieht als Thema, dass es auch gut verkäuflich ist?
In dem Fall war es kein Problem. Ja, also der Norbert Treuert, zur Liebe hatte er ein, sagen wir mal, auch ein erotisches Verhältnis.
Da hat er gemerkt, nein.
Und wir sind natürlich dankbar, dass wir es bei ihr auch machen durften, auch weil eben auch erstmal die Freiheit, wir hatten die völlige Freiheit, wir konnten schreiben, was wir wollten. Das war ist mal was ganz Tolles als Autor. Und zweitens eben auch die Möglichkeit, das doch auch zu illustrieren, eben mit diesen, das war uns sehr wichtig und so dabei. Wir sind also auch immer mit dem Fotoapparat oder dem Fotohandy, sagen wir mal, so losgezogen und so dabei, weil auch diese Geschichten, Liebesgeschichten auch doch auch von Bildern leben. Dass man auch zum Teil auch historische Aufnahmen, die auch aufgenommen worden sind, aber dann doch. Und so viel darf einfach als Werbeblock gesagt, er macht wirklich sehr, sehr schöne Bücher auch als Wende. Auch was finde ich, was die Aufmachung angeht und die Illustrierung.
Mit ganz viel Herz kann man das Buch, denke ich, auch optisch beurteilen. Herzchen und Herzen in allen Formen kommen öfters vor. Und eigene Fotos vermutlich auch, das von der Kettenbrücke in Bamberg gleich am Anfang, quasi zwischen Vorwort und Kapitel Nummer 1. Da sieht man ganz viele dieser Liebesschlösser, die manche Städte schon wieder abgebaut haben, weil die so schwer sind, dass die Brücken einsturzgefährdet sind. In dem Fall haben sie das Beispiel Bamberg genommen, natürlich nicht ohne Hintersinn, denn Bamberg hat in Sachen Liebe ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, so wie man sagt. Dürfen wir aus dem Buch kurz zitieren oder zusammenfassen?
Natürlich, klar, auf jeden Fall. Glücklich alle Liebenden, die in Bamberg zu Hause sind, ne?
Ja. Genau,
die Hauptstadt erfolgreicher Ehen.
Wir haben ja zwei Wissenschaftler hier, einen Naturwissenschaftler und einen Geisteswissenschaftler, die kommen also ganz ohne Zahlen nicht aus.
Nein.
Das ist das Thema, dass nämlich in der Statistik Bamberg da gut dasteht in Sachen, sagen wir mal, in Sachen Liebe, ja.
Genau, mit Blick auf die Scheidungsquote belegt Bamberg zumindest nach einer Erhebung eines Internetportals den letzten Platz von 100 untersuchten Städten, was in dem Fall wirklich hervorragend ist, kommt auf eine Scheidungsquote von 19%, wohingegen das Statistische Bundesamt für Deutschland, glaube ich, zu einer Quote von 37,5% kommt. Mhm. Das heißt, es kann sich sehen lassen. In Bamberg werden am wenigsten Ehen wieder geschieden.
Und es gibt einen anderen Ort, der natürlich dann die Statistik anführt, vermutlich. Liegt ganz woanders.
Gott sei Dank weder in Franken noch in Bayern, sondern alle können aufatmen, ganz oben im Norden in Neumünster.
Neumünster, wo, in Schleswig-Holstein ist das.
In Schleswig-Holstein, wo wohl 9 von 10 Ehen wieder geschieden werden. Heieiei. Aber man darf zur Ehrenrettung sagen, wir hatten bei einer Lesung in Coburg einen Herrn kennengelernt, der mit einer Coburgerin verheiratet ist, auch schon, ich glaube, über 20 Jahre und aus Neumünster stammt.
Schön. Und Sie haben auch einen schönen kleinen Funfact quasi herausrecherchiert, was den Stadtnamen Bambergs oder die Parallele dazu. Bamberg, man sagt immer das fränkische Rom. Ja. Und Rom ist italienisch Roma, rückwärts gelesen.
Amor.
Ja, können Sie nachvollziehen. Ne? Amor, die Liebe, haha. Und schon sind wir unter den Verschwörungstheoretikern, die diese, ja, weiß nicht, ist es ein Anagramm oder ein, wie sagt man dazu?
Ich bin kein Linguist.
Oder ein Palindrom.
Ich glaub, Palindrom ist
Palindrom.
Ja, Palindrom.
Zum Beispiel das Wort Sarg gehört auch dazu. Ne?
Sarg.
Sarg, Gras, bedeutet Gras, dann was anderes. Ja. Oder Lagerregal.
Lagerregal.
Ja. Rückwärts ergibt es komplett ein anderes Lagerregal. Gibt es gleich. Unglaublich. Wir haben über das Zusammenschreiben eines Buches gesprochen, aber auch über das Zusammenschreiben, also im Sinne von gemeinsam schreiben, wie das funktioniert. Und jetzt ist die Frage, ob wir bei dem neuen Buch Love Stories in Franken auch die Unterzeile erklären. Da steht nämlich Liebesgeschichten aus 2000 Jahren. Und da kommen wir tatsächlich zum ersten Liebespaar aus Franken. Und wenn ich so mal mein Geschichtsstudium vorbeiziehen lasse, 2000 Jahre, da kommen wir schon in die Zeit des Kaisers Trajan, glaube ich. Also die große Zeit, als die Römer, glaube ich, den weitesten Teil Europas unter ihrer Kontrolle hatten. Die größte Ausdehnung. Und auch das kommt am Rande als Setting für eine Liebesgeschichte in ihrem Buch vor. Und jetzt wollen wir sie natürlich auch hören. Denn dieses Kapitel führt uns zurück in die Zeit des Eisenbahnfiebers erstmal. Also nicht ganz zu den Römern zurück, sondern zu der Zeit, wo man etwas gefunden hat, was man aus der Zeit der Römer sozusagen datieren kann. Das ist die Vorrede. Und Sie dürfen uns jetzt erzählen, wer das erste Liebespaar aus Franken ist.
Ja, Michael, ich darf es erzählen. Ja,
natürlich.
Aber ja, Franken war damals geteilt in einen freien Teil, freies germanisches Franken und der besetzte römische Teil. Wie wir alle wissen, läuft ja Limes Weltkulturerbe heute mitten durch Franken. Und es war Ende des 19. Jahrhunderts, es war der große Eisenbahnfieber. Der Adler hat ja den Start gemacht, bekanntlich in Franken. Und dann wollte man auch anderswo auch Lokalbahnen haben, zwischen Treuchtlingen und Pleinfeld unter anderem. Und dann stieß ein Arbeiter mit seinem Spaten oder seiner Spitzhacke auf etwas Metallisches. Und er greift da in den Lehm und zieht es heraus und säubert es. Und da ist was, eine Tafel, da ist was draufgeschrieben, aber er versteht nicht, was da draufsteht. Da geht er zu seinem Vorarbeiter, der hat es an der Schule gehabt, Latein. Mhm. Dachte mir, das ist Lateinisch. Ja, das müssen wir übersetzen lassen. Und dann hat man es übersetzt und das ist dieses, das ist immer so groß ungefähr wie, ja, wie so ein...
Auch wie ein Tablet, oder?
Tablet, ja, ungefähr so, so die Größe. So Tablet-Größe war das ja schon gehabt, mit dabei. Klavier, so Bronzetäfelchen.
Bronze.
Mhm. Ja, mit dabei. Und da ist wiedergegeben diese älteste Liebesgeschichte von einem römischen Soldaten, Mogatissa, mit dabei, der ja nicht heiraten durfte, wie alle römischen Soldaten es nicht durften. Das hatte Kaiser Augustus schon verfügt gehabt, weil er sagte, die Kampfeskraft, ja, der Soldaten wird geschwächt, wenn sie mal verheiratet sind. Wenn sie morgens beim Frühstückstisch sitzen mit Frau und Kind und dann in Krieg geschickt werden, ja, dann kämpfen die nicht so gründlich, ja, mit dabei.
Das muss man ja wissen, dass bei den Römern in diesen Kastellen ja immer die Familien mit dabei waren.
Mit dabei waren,
im zivilen, ja, Teil quasi. Ja. Das heißt, man hatte die Ehefrau jetzt nicht irgendwo im italienischen Stiefel zu Hause gelassen, sondern im besten Fall hatte man sie tatsächlich dabei am Limes.
Und so war es eben auch in Weißenburg, das war eine der großen Stationen, fränkischen Stationen, mit dabei. Und man durfte erst heiraten, nach 25 Jahren musste man dienen und dann wurde man auch, wenn man kein Römer war, dann wurde man, bekam man praktisch auch das Bürgerrecht und durfte dann heiraten. Und so ging es eben auch dem guten Mogatissa, dass er seine Verecunda heiraten durfte. Mit der hat er auch schon ein Kind gehabt und so wissen wir auch, wie das erste, also wie das Kind der beiden heißt und dabei. Und Matrulla, es hat den schönen Namen Matrulla. Ne? Also ich meine,
Was super nach Franken, finde ich, ne?
Matrulla, ne? Die Matrulla. Ne? Ich hab's auch mal. Als ich Großvater wurde, ein Enkeltochter, habe ich gedacht, man könnte mal, und dann überlegt man, welchen Namen geben wir das Kind. Da sage ich, also sehr fränkisch wäre auch Matrulla, aber das kam, also stieß dann doch nicht auf Begeisterung.
Wobei in manchen Teilen Frankens ist da vermutlich eher die Ehefrau gemeint, ne? Das ist Matrulla.
Ja, ne?
Also meine Trulla, wobei Trulla ja ein bisschen despektierlich ist. Also sagt man eigentlich erst, wenn man sich sehr vertraut ist, sage ich jetzt mal. So. Okay, das heißt, auf dieser Bronzetafel ging es nicht so sehr um Kampf und Krieg, sondern eigentlich um Liebe und Heirat.
Ganz genau, richtig. Dabei ist es also, die Namen sind alle verewigt und er durfte dann nach 25 Jahren Dienstzeit durfte er dann heiraten und glücklich werden und möglicherweise, er hat die Nachfolgen leben ja irgendwo noch fort, die Gene gehen ja nicht verloren und vielleicht haben wir dann auch noch viel, viel römisches Blut, ne? Zumindest sagen wir mal südlich des Limes, ja, in Mittelfranken weniger.
Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass diese Familie auch in Franken geblieben ist zum Beispiel.
Durchaus, ja. Werden wahrscheinlich künftige Generationen gentechnischer Art Untersuchungen stattfinden und da wird man feststellen, wie viel Prozent römisches Blut nach in unseren Adern fließt hier.
Wobei wir wieder dabei sind, alle sind irgendwie Migranten ab irgendeiner bestimmten Zeit in der Geschichte. Es waren ja oft nicht wirklich Römer aus Rom, die da gedient haben in diesen Legionen, sondern die hatten ja auch ihre Auxiliarkräfte, sage ich jetzt mal, ihre Gastkämpfer aus unterschiedlichen bereits schon eingenommenen Teilen. Soweit ich weiß, haben in Franken ja zum Teil auch Spanier für die Römer gekämpft.
Richtig,
quasi.
Ja, ja.
Also Vertragslegionäre. Ja. Insofern weiß man nicht, ob Mogatissa vielleicht irgendwo aus Madrid kommt oder sonst woher.
Möglich.
Also, das ist das älteste, das erste Liebespaar aus Franken und zumindest das älteste fränkische Baby, Matrulla. Und wer sich auf den Weg nach Rom macht, der kann durchaus mal nachprüfen oder vielleicht mal nachschauen zumindest, ob dieses Militärdiplom, was man hier gefunden hat in Mittelfranken, da eventuell als Original vorhanden ist. Weil da hat man die ja zum Teil irgendwie, glaube ich, ausgehängt oder auf dem Palatin kann man nachlesen, ob es das tatsächlich authentisch ist. Nach dem Verliebtsein, die Liebe und dann die Ehe oder ist das Eheleben eher das Gegenteil von Liebe? Man weiß es nicht, zumindest was die Hochzeite angeht. Ein berühmter Komponist eines Hochzeitsmarsches war ja auch Richard Wagner, wir haben ihn schon erwähnt. Und Cosima, seine Frau, ein zerrissener Mann und eine starke Frau, die gerne ihm und seinem Werk gedient hat, ob da immer innige Liebe im Spiel war. Man weiß es nicht, es ist ja wenig übertragen und wenig Schriftliches hinterlassen worden. Ich glaube, Liebesbriefe haben die beiden sich gar nicht geschrieben, oder? Eher Wagner hat gesprochen und Cosima hat zugehört oder Wagner hat komponiert und Cosima hat gesorgt, dass es aufgeführt wird, bis hinter oder nach seinem Tod quasi.
Sie waren auch immer so eng beisammen, ne? Da schreibt man sich nicht viele so Briefe, ne? Das ist es eben. Ne? Und die Liebesbriefe nehmen sowieso nach der Eheschließung dann immer rapide ab, das kann man aber bei allen beobachten.
Genau. Wobei in Franken ist es schon a priori so, dass eben, wir hatten vorhin die Kommunikation besprochen und das Miteinander sprechen. Ich glaube, fränkische Ehepaare sprechen im Schnitt unterdurchschnittlich viel miteinander, oder? Pro Stunde, pro Tag?
Man sagt vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis von langen Ehen.
Dass man vieles unausgesprochen lässt. Aber tatsächlich, es gibt da auch eine Statistik, oder? Wie viele Stunden man miteinander spricht am Tag. Und da sind die Franken zumindest vermutlich oder auch nachgewiesenermaßen eher unterdurchschnittlich.
Ja, ich glaube, es sind wirklich insgesamt nur sieben Minuten. Also deutschlandweit sind es, glaube ich, nur 7 Minuten, die am Tag Ehepaare miteinander reden. Ne?
Und in Franken 3.
Franken schaffen es mit 3,5.
Da braucht ihr nur mal mittags ins Wirtshaus gehen, ne, und gucken, wenn so ein altes Ehepaar sich gegenüber sitzt an einem Tisch. Da wird nicht viel gesprochen.
In trauter Zweisamkeit wird geschwiegen und wird das Schäufele genossen. Aber das ist natürlich genau das Stichwort. Essen, es ist 11:45, es geht auf Mittag zu. Nicht nur in Franken, sondern in ganz Bayern. Und Liebe geht durch den Magen. Auch das lässt sich am Beispiel Unterfranken in Ihrem Buch nachlesen.
Ja, natürlich in dem Buch über fränkische Liebe darf natürlich die Kulinarik auf keinen Fall fehlen, weil wenn nicht bei uns, wo sonst, hat dieses Sprichwort seine Berechtigung im Land des Schäuferle, der Schlachtschüssel, des Karpfens, der Bratwürste.
Genau.
Und natürlich auch der Pizza. Ja, ja, der Pizza.
Ist neu dazugekommen in den Kanon, richtig?
Genau, richtig. Das wissen die wenigsten. Ich wusste es auch nicht, ehrlicherweise, bis dieses Buch entstanden ist, dass auch die Pizza ihren Siegeszug durch die deutschen Speisekarten ihren Ursprung in Würzburg genommen hat.
Genau. Nein, tatsächlich.
Im März 1952.
Okay.
Und Ausgangspunkt für diese deutsch-italienische Liebesgeschichte ist ebenfalls eine deutsch-italienische Liebesgeschichte. Und wie ich finde, eine sehr romantische und fast schon märchenhafte noch dazu, die wir natürlich auch im Buch beschrieben haben.
Genau. Mehr sorge ich nicht.
Mehr sorge ich nicht.
Sie können das alles nachlesen auf insgesamt 230 Seiten für 19,80 Euro. Wie gesagt, die Love Stories in Franken erschienen im Ars Vivendi Verlag und in jedem seriösen, guten Buchhandel Ihres Vertrauens erhältlich, aber natürlich auch online. Ja, ist das Thema jetzt auserzählt für Sie beiden oder gibt es noch mehr Love Stories zu erzählen? Wird es vielleicht irgendwann im Herbst einen Teil 2 geben?
Also durch die Lesungen, die wir jetzt alle gemacht haben, haben wir wieder so viel Material für neue Geschichten. Also eigentlich ist es ein Muss, daraus nochmal ein Buch zu machen. So viele wirklich anrührende, also ich finde das immer wieder ganz anrührend, dass uns die Menschen dann auch bei solchen Lesungen ihre höchstpersönlichen Liebesgeschichten auch anvertrauen. Unvorsichtigerweise. Sie wissen ja, dass wir schreien mit dabei. Ja. Aber es geht also keine Lesung, wo nicht wir eine Liebesgeschichte erzählt kriegen.
Also je mehr Lesungen, desto mehr Liebesgeschichten, die dann wieder in Buchform gepackt werden müssen wahrscheinlich.
Und gleichzeitig ist so eine Lesung auch für den Autor oder die Autorin die Möglichkeit, mal zu sehen, was sind es eigentlich für Menschen, für die wir schreiben? Und sich dann zu überlegen auch vielleicht, was passt dann dazu, zu unseren Lesern, wenn man sie mal leibhaftig gesehen hat, mit ihnen gesprochen hat, was ja in Online-Zeiten immer seltener wird. Aber sie können und machen jetzt auch wieder Lesungen.
Ja, sehr gerne. Das ist richtig. Also am Sonntag sind wir in Bad Rodach.
Bad Rodach, genau.
Nachmittags da im schönen Jagdschloss. Dabei,
Vergangene Woche waren wir in der Nähe von Schweinfurt, in Oberlauringen.
Oberlauringen, auch sehr schön. Poetikum kann man sehr empfehlen, ein Besuch. Friedrich Rückert.
In Lauf natürlich gewesen. Also es zieht sich so durch ganz Franken, unsere kleine Lesereise.
Und nach dem Buch ist immer vor dem Buch. Das hat der Fußball mit dem Bücherschreiben gemeinsam. Gibt es einen Plan für ein nächstes Buch oder das tatsächlich Übertragen des Konzepts auf Schwaben, Altbayern, Westfalen oder was ganz was Neues?
Nee, wir haben da schon eine Idee, haben wir schon im Kopf, ne, Johannes?
Eine sehr fränkische Idee, aber auch, wie wir finden, durchaus spannende Idee. Mhm. Ja. Es geht, Michael, dürfen wir schon verraten.
Ich denke schon, es geht um Heldinnen und Helden.
Helden, fränkische Helden,
Tatsächlich.
Gibt es ganz viele mutige Menschen hier in Franken und auch historisch, aber auch in der
Jetztzeit.
In der Jetztzeit. Sehr viele Menschen, die sich sehr einsetzen für ganz wichtige Dinge, ganz wichtige Ziele. Und wir wollten auch mal ein kleines literarisches Denkmal, also den Heldinnen und Helden, fränkische Heldinnen und Helden wollen wir ihn setzen.
Genau, oftmals unentdeckt auch tun, was sie da tun. Und wir sind schon der Ansicht, dass die eigentlich auch mal gewürdigt werden müssen.
Eine schöne Idee. Da sind Sie noch am Recherchieren von Heldinnen und Helden oder schreiben Sie schon?
Wir sind auch im Stadium der Recherche, also gerne Ideen weitergeben.
Genau. Michael Knies, Johannes Wilkes, ganz herzlichen Dank fürs hier gewesen sein. Ich wünsche für das neue Buch viel Erfolg und für alles, was Sie sich an Ideen ausdenken, inklusive der Helden, natürlich ein gutes Gelingen und würde mich freuen, wenn die Helden fertig sind, wir zwei Helden wieder begrüßen dürfen. Die Helden der Literatur fränkischer Prägung hier bei uns.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank. Ja, war sehr amüsant.
Hat Spaß gemacht.